Journalismus sollte viel stärker als bisher hinterfragen, welche Narrative von Rechtspopulisten sie aufgreifen und ihnen dadurch noch mehr Sauerstoff geben, um noch größer zu werden. Nicht über jedes Stöckchen springen, was die AfD oder Donald Trump einem hinhalten, sondern sagen, hey, wir können das auch einfach mal ignorieren, was die da für einen Quatsch erzählen und einfach mal hingucken, was haben zum Beispiel andere Parteien denn so im Programm.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hallo, Sabrina Harper hier, deine Host in den Innovation Minutes. Heute geht's um Wahlen, um Fakten und um Medien. Spätestens seit der Enthüllung des Geheimtreffens in Potsdam von der Partei mit der blauen Farbe ist die Bedeutung von Investigativjournalismus in der Gesellschaft angekommen. Das Treffen war nämlich plötzlich nicht mehr so geheim. Dank Korrektiv. Die stellvertretende Chefredakteurin Annette Dovideit sitzt mir hier gerade gegenüber. Annette, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch, liebe Sabrina.
Alle, die sich für Medien interessieren, die kennen Korrektiv und die kennen auch die erwähnte Geschichte. Alle, die nicht in der Medienbranche zu Hause sind, die wurden vielleicht erst dann auf euch aufmerksam. Ihr habt da schon einen ganz schönen Impact geschaffen. Wie ging's dir denn damit, als diese Welle, sag ich mal, da auf euch zukam? Habt ihr damit gerechnet und wie ging's dir damit emotional?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben dann natürlich nicht mit gerechnet, dass das so einen großen Impact hat. Wir haben schon gedacht, es ist eine unserer wichtigeren und besonderen Geschichten der letzten Jahre. Also Korrektiv gibt es insgesamt schon seit 10 Jahren und man hat immer mal wieder so größere Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt was Besonderes und es könnte so sein, dass so viele Leute darauf aufmerksam werden. Wir haben jetzt in dem Fall vor allen Dingen gedacht, dass die Parteien im Bundestag darüber diskutieren würden, weil es zu der Zeit, als die Geheimplanrecherche rauskam, gerade auch sowieso darum ging, ob man jetzt nochmal ein AfD-Verbotsverfahren anstoßen sollte auf Bundesebene. Und da haben wir gedacht, so, ach, das könnte jetzt nochmal so ein Thema werden in dieser Diskussion. Und was dann passiert hat, hat uns total überrollt, weil wir auch eigentlich eine ziemlich kleine Medienorganisation sind. Sowas, dass da Leute auf die Straße gehen, Hunderttausende, Millionen insgesamt, ist ja noch nie bei irgendeiner Art von Recherche passiert. Und dass das dann gerade uns passiert, das ist natürlich Wahnsinn.
Gab es auch negatives Feedback?
Ja, also zuerst, es ging so in Wellen. Zuerst war es so, dass es eine Riesenwelle der Freude gab von Leuten, die gesagt haben, ey, toll, dass ihr das jetzt mal öffentlich gemacht habt, was eigentlich wirklich der Kern dieser Partei ist und was sie will. Und da kamen Hunderte und Tausende E-Mails und Nachrichten überall, also auch bei mir selber auf meinen Accounts an und bei Korrektiv insgesamt. Und dann gibt's irgendwann später so diese Welle, wo dann AfD und diese ganzen rechtspopulistischen Netzwerke, die mit der AfD zusammenhängen, zum Gegenschlag ausgeholt haben und versucht haben, das Narrativ zu drehen. Also darauf, dass Korrektiv eigentlich das Thema sei und man müsse sich mal angucken, was eigentlich hinter diesem Korrektiv steckt. Da wurden ganz, ganz viele Fake News über uns verbreitet. Und die haben dann auch verfangen, weil das eben das ist, was die AfD so macht in ihren sozialen Netzwerken oder in den sozialen Netzwerken mit ihren Strategien. Da gibt's diesen Begriff Flood the Zone with Shit. Und das ist halt genau diese Strategie der Rechtspopulisten, dass die sagen, hey, wir versuchen das Narrativ weg von dem Eigentlichen, von uns zu drehen, hin auf, wer ist eigentlich der Überbringer der Botschaft. Und da kriegt man dann sehr, sehr viele Nachrichten, auch ich selber, wo uns dann Leute geschrieben haben, sowas wie, kannst du dich eigentlich selbst noch im Spiegel angucken? Du erzählst Lügen. Und ich habe dann eben auch festgestellt, es bringt aber auch nichts, wenn man mit den Leuten versucht, dann zu diskutieren, weil die haben sich ihre Meinung gebildet, dass sie den Medien insgesamt gar nicht mehr trauen und Korrektiv eben auch nicht.
Korrektiv konzentriert sich ja auf eine Leserschaft, also die, die euch kennen, die kennen euch sowieso. Und dann auf sowas dazwischen, zwischen wir haben irgendwie Zweifel, aber irgendwie konsumieren wir noch Medien. Ist das korrekt? Also das ist so die Zielgruppe, wo ihr wachsen möchtet oder bekannt sein möchtet?
Also wir wollen natürlich eigentlich bei allen bekannt sein.
Okay, fair.
Ich glaube, also das, was du meinst, ist ja so ein bisschen die Leute, die ein bisschen demokratisch engagierter und aktiver sind. Das sind, glaube ich, so die klassischen Korrektivleserinnen und Leser, die sagen, wir müssen mal was tun und toll irgendwie, dass ihr den Finger in die Wunde legt. Und das finde ich auch gut. Ich finde aber auch, dass wir bei all dem darauf achten sollten, dass wir nicht als aktivistisch wahrgenommen werden, denn das ist auch ein Vorwurf, der uns häufig gemacht wird. Und meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, weil wir berichten eben über Missstände, egal wo sie sind. Und nun gibt's halt zufällig in der AfD, oder was heißt zufällig, nun gibt's halt in der AfD mehr Missstände als zum Beispiel bei den Grünen. Wäre das anders, würden wir darüber genauso kritisch berichten. Und klar, aber jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Also ja, wir wollen alle erreichen und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, die zu erreichen, die etwas zweifeln. Was tut eigentlich die Regierung für uns? Kann ich dem Staat vertrauen? Dass wir dann sagen, ja, kannst du machen, aber natürlich muss man immer kritisch hinschauen, wo funktionieren Dinge nicht so gut. Und das machen wir uns ein bisschen zur Aufgabe.
Wo siehst du denn die Verantwortung im Journalismus? Also wenn wir auf dieses Jahr schauen, es sind super viele Wahlen, es sind mehrere Landtagswahlen, es ist Europawahl und auch darüber hinaus auf der ganzen Welt, ich glaube ein Drittel der Welt etwa wählt. Also wir haben auch die natürlich USA-Wahl zum Beispiel. Wo siehst du denn die Verantwortung von Journalisten, Journalistinnen oder vom Journalismus insgesamt, gerade im Hinblick auf dieses Superwahljahr?
Ich glaube, Journalismus sollte viel stärker als bisher hinterfragen, welche Narrative von Rechtspopulisten sie aufgreifen und ihnen dadurch noch mehr Sauerstoff geben, um noch größer zu werden. Das sieht man in den USA genauso wie in Deutschland oder anderswo auf der Welt, dass in den letzten Jahren, sagen wir mal, so eine Partei wie die AfD oder so jemand wie Donald Trump, die setzen irgendwelche Dinge in die Welt. Sagen wir mal ganz plakativ, in Deutschland würde die AfD immer wieder sagen, die größte Gefahr, die wir haben, ist die Migration. Und die Medien haben zu viel in den letzten Jahren das aufgegriffen und haben dann versucht, das aufzuklären und sagen wir mal Nein davor gesetzt. Nein, die Migranten sind nicht die größte Gefahr, die wir haben, weil, und dann mit Argumenten gekommen, warum das so ist. Und in dem Moment, aber psychologisch ist es ja so, wenn man das macht, dass man das weiter befeuert, weil man es überhaupt aufgreift. Und deswegen sage ich immer, nicht über jedes Stöckchen springen, was die AfD oder dann eben in den USA Donald Trump einem hinhalten, sondern sagen, hey, wir können das auch einfach mal ignorieren, was die da für einen Quatsch erzählen und einfach mal hingucken, was haben zum Beispiel andere Parteien denn so im Programm.
Du hast es gerade schon angeschnitten gehabt, das Thema Aktivismus. Also was mir aufgefallen ist in vielen Gesprächen, es ist wirklich so eine Debatte, gerade im Journalismus. Wann wird Journalismus aktivistisch? Wird Journalismus überhaupt aktivistisch? Oder ist es eher ein lösungsorientierter Ansatz, wenn man da Impulse setzt und so weiter und so fort? Wie definierst du denn Aktivismus oder beziehungsweise wo ist die Grenze für dich, die journalistisch vertretbar ist?
Wenn man losgeht und was recherchieren möchte, dann überlegt man sich am Anfang, was möchte ich damit am Ende erreichen? Ich glaube, das macht jede Journalistin, jeder Journalist oder sollte es zumindest tun. Und bei uns ist dann so, am Anfang von der Recherche sitzen wir da und sagen, wir möchten zum Beispiel, hier gibt's ein Problem mit einem Gesetz, das ist nicht gut und am Ende soll stehen, dass dieses Gesetz geändert wird und es den Leuten besser geht. Oder es kann sowas sein wie, wir wollen einfach, also ganz generell bei Korrektiv, so unser Anliegen zu sagen, wir wollen die Demokratie stärken. Wenn man das jetzt mal als Beispiel bei der Geheimplanrecherche erzählt oder mal durchdekliniert, da kann man das ganz gut nämlich dran sehen, dass wir gesagt haben, Demokratie stärken im Sinne von, die Leute wissen, wie die AfD wirklich tickt. Und was sie dann daraus machen, ist dann nicht mehr unsere Aufgabe, weil dann wäre es Aktivismus. Dann sind eben die Leute demonstrieren gegangen. Das fanden wir toll, weil wir gesagt haben, damit ist unsere Aufgabe erfüllt. Es hat eine demokratische Aktivierung in der Gesellschaft stattgefunden. Wir würden uns aber jetzt nicht hinstellen und sagen, wir wollen ein AfD-Verbotsverfahren. Das ist ja überhaupt nicht unsere Kompetenz. Das müssen ja Politiker und auch Richter, die dann sich mit solchen Dingen beschäftigen, wissen. Deswegen sind wir zum Beispiel schon auf Demos selber auch aufgetreten, haben aber sehr darauf geachtet, dass wir da keine politischen Forderungen stellen.
Findest du, dass man diskutieren sollte, wie die Rolle im Journalismus im Jahr 2024 aussieht?
Ja, man muss das immer schon diskutieren. Es wurde ja auch schon immer diskutiert. Ich glaube, aber jetzt muss man es noch viel stärker diskutieren oder darüber streiten, weil einfach so viel auf dem Spiel steht. Gerade in Deutschland, wenn jetzt wirklich die AfD zum Beispiel in einzelnen Bundesländern in Regierungsverantwortung kommen sollte. Da müssen wir uns schon fragen, haben wir da genug getan? Wollen wir das verhindern? Können wir das verhindern? Können wir unseren Beitrag dazu leisten? Oder sagen wir, oh, wir haben so viel Angst davor, dass wir irgendwie als aktivistisch wahrgenommen werden könnten, dass wir das in Kauf nehmen und nichts dagegen tun. Und ich ganz persönlich würde sagen, da ist auch die Haltung okay, zu sagen, nee, das ist schon auch die Verantwortung des Journalismus, das zu verhindern.
Investigativen Journalismus, den gibt's ja auch schon länger. Mein Eindruck ist, dass er in den letzten Jahren aber doch ein bisschen nach vorne gegangen ist, dass man mehr investigative Berichte, Recherchen wahrnimmt, so im Öffentlichen. Wie schätzt du das ein? Welche Rolle hat heutzutage investigativer Journalismus und hat sich das gewandelt?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass Journalisten insgesamt mutiger geworden sind gegenüber gerade auch zum Beispiel Politikerinnen und Politikern, sich zu verhalten, also über die auch hart zu recherchieren. Ich glaube, das gab es früher so nicht, weil, also als ich klein war, da war so der Beruf des Journalisten oder der Journalistin war so ein ganz hoch angesehener Beruf, wo man als, sag ich mal, normaler Mensch dachte so, oh toll, die sind ganz nah an der Regierung dran. Das war aber auch ja so eine Zeit, wo man auch viel weniger angezweifelt hat. Politikerinnen, Politiker füllen ja eigentlich ihre Rolle gut aus. Da hat man einfach so eine Obrigkeitshörigkeit mehr gehabt, glaube ich, früher. Und dann gab es früher so eine enge Verbindung häufig zwischen gerade im politischen Berlin, den Leuten, die in der Regierung waren und den Journalisten, die ganz eng mit denen waren und auf Reisen und so. Das würde heute überhaupt nicht mehr gehen. Ich meine, gibt es zwar immer noch bei einzelnen Medien, dass da so ein Kuschelkurs stattfindet, aber das ist heute, wird natürlich nicht mehr gutiert in der Bevölkerung, auch zu Recht nicht. Deswegen, ich glaube, es ist normaler geworden und ist ja auch richtig so, dass die Journalisten gerade die Politik viel, viel mehr hinterfragen.
Deinen Weg zum Journalismus oder zu Korrektiv, den fand ich auch spannend. Du warst ja davor bei der Welt, irgendwie auf der anderen Seite des Spektrums, wenn man die Medienlandschaft anschaut. Wie kommt der Weg von der Welt zu Korrektiv? Also Korrektiv ist ja auch zum Beispiel gemeinnützig, ist ja auch ein anderer Kontext. Wie war dein Weg dahin oder was hat dich bewogen? Ich gehe jetzt zu Korrektiv.
Also ich habe mich nicht beworben, aber ich wurde gefragt. Das ist schon mal gut. Das ist aber eigentlich so auf dem Level, da, wenn man jetzt eine Chefredaktion sucht, die wird ja normalerweise nicht ausgeschrieben, sondern man kennt sich und sagt so, ach, das könnte jetzt sehr, sehr gut passen. Also wie es dazu kam ist, also ich war wirklich fast 20 Jahre bei Axel Springer und habe zuletzt das Investigativteam der Welt geleitet und habe globale Kooperation zwischen verschiedenen Springer-Marken da auch investigativ aufgebaut, also zwischen Politico und Business Insider und wen es dann noch so gibt, dass wir große internationale Recherchen gemacht haben, hab ich ein Netzwerk für auf die Beine gestellt. Und ich war vorher sehr, sehr lange eben da auch Investigativ-Reporterin, bevor ich in die Führungsverantwortung gekommen bin. Und zu der Zeit hat es eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich immer da meine eigenen Geschichten machen konnte. Da ging es zum Beispiel viel um Korruption im Gesundheitswesen oder auch Ausbeutung von Arbeitnehmern, also eigentlich gar nicht so die typischen Springer-Themen. Da hat man mich aber immer machen lassen und das hat eigentlich für beide Seiten ganz gut funktioniert, weil ich sagen konnte, ich habe jetzt meine eigene investigative Marke da so ganz gut aufgebaut, die Leute kannten mich, waren auch immer viel in Talkshows, habe Bücher geschrieben und so und das lief dann eigentlich ganz gut. Und als ich dann in diese Führungsrolle gekommen bin, lief das dann irgendwann nicht mehr so gut, was aber auch damit zu tun hatte, dass da die Corona-Pandemie war. Und da habe ich eben einen sehr starken politischen Wandel, gerade bei der Welt, bei Springer auch insgesamt wahrgenommen, dass man gemerkt hat, wenn man jetzt sehr regierungskritische Corona-Recherchen macht, das verfängt bei einer gewissen Klientel. Damit kann man ganz viele neue Abos abschließen. Und es führte dann dazu, dass dann eben gezielt immer und immer mehr solcher gezielt regierungskritischen Recherchen gemacht wurden, die oft auch nicht wirklich Hand und Fuß hatten. Und es wurde auch in der Redaktion sehr kontrovers diskutiert. Und da habe ich gemerkt, so nee, das ist eigentlich nicht so mein journalistisches Verständnis, was da stattfindet. Und das hat sich dann später auch nochmal, also wurde dann versucht, das auf andere Themenbereiche so ein bisschen auszuweiten, dass man immer mehr bei dieser doch sehr konservativen, staatskritischen, teilweise auch AfD-nahen Klientel so ein bisschen auf Kundenfang ging. Und da habe ich gedacht, so nee, also das möchte ich nicht mehr mit meiner Marke verbinden. Und ich habe dann eben, also Korrektiv kannte ich natürlich schon immer und sehr geschätzt, kannte auch viele Kolleginnen und Kollegen da und habe gedacht, das passt zu dem, was ich machen will. Und das hat mich sehr gefreut, als ich dann da angesprochen wurde. Und jetzt bin ich auch in der Chefredaktion und da kann man noch viel mehr gestalten. Das ist richtig schön.
Was du beschreibst, impliziert, dass du sehr nah bei dir als Person geblieben bist. Also was du möchtest, das ist auch nicht so einfach in dem alltäglichen Leben, im Alltag, in der Redaktion. Man kommt, glaube ich, doch öfter mal an den Punkt, wo man sagt, okay, da ist die Story und die soll ich machen. Oder eine Story, die soll ich nicht machen, gibt's ja auch. Und gleichzeitig habe ich so einen Drang. Wie ist es dir gelungen, so bei dir zu bleiben?
Ich glaube, es ist ja auch ganz viel Glück dabei, dass ich überhaupt in einer Position bin oder war, wo ich das so eine Entscheidung treffen konnte. Also es hat ja auch nicht längst jede Journalistin oder jeder Journalist so diese Auswahlmöglichkeiten. Also sehr viele sind ja froh, wenn sie überhaupt einen guten Job haben und damit finanziell über die Runden kommen. Deswegen muss ich auch sagen, wenn ich jetzt häufiger mal mich so äußere und sage, jawohl, ich bin jetzt auf die andere Seite des Spektrums gewechselt, weil das für die gute Sache ist. Und ich habe da halt auch auf viel Gehalt verzichtet. Das konnte ich mir halt auch zum Glück leisten. Und das kann natürlich nicht jeder. Und das, finde ich, muss man auch so ein bisschen mal in Relation sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt auf deine Frage richtig geantwortet habe.
Du kannst nicht falsch antworten.
Ob du was anderes wissen willst.
Nee, dann wäre es kein gutes Interview, wenn ich dich noch Sachen fragen würde, die ich sowieso wissen möchte. Ich finde das einfach nur spannend. Also ich habe auch früher in der Redaktion gearbeitet und bin auch an diese Punkte gekommen. Und es ist eben nicht so leicht, was du sagst, finanziell, aber vielleicht auch nochmal als Frau. Kommt vielleicht dazu, oder wenn man zu irgendeiner marginalisierten Gruppe gehört, kommt auch nochmal dazu. Und von daher alles gut. Ich hatte ja das Wahljahr schon erwähnt. Es wäre bestimmt spannend für den einen oder anderen, der zuhört, oder die ein oder andere. Wie bereite ich mich gut darauf vor, dieses Wahljahr, also jetzt insbesondere in Deutschland, gut zu begleiten? Also wir werden mit Sicherheit im September Schlagzeilen haben. Wie gehe ich am besten damit um? Und da gehört ja auch die Zeit vor der Wahl wahrscheinlich dazu, die Zeit während der Wahl und die Zeit danach.
Ich glaube, es gibt so ein paar Metathemen, die jetzt wieder besonders hochkochen in der Wahlkampfzeit, die jetzt gerade auch so im investigativen Journalismus eine Rolle spielen, aber auch im Journalismus insgesamt. Also es sind solche Sachen wie verdeckte Einflussnahme auf Wahlen. Das große Thema Russland, was auch im Trump-USA-Wahlkampf ja zum Beispiel ein Riesenthema war, dass da später rauskam, dass die Treuefabriken von Prigozhin, von der Wagner-Gruppe, sich da massiv in den Wahlkampf eingemischt haben. Das sind solche Sachen, die jetzt für uns auch total relevant sind, dass wir jetzt in der Recherche dem nachgehen, was passiert denn da jetzt eigentlich? Ein bisschen findet das ja jetzt auch schon statt mit der Frage, die durch die Medien in den letzten Wochen ging. AfD-Politiker haben die über verschlungene Kanäle Geld aus Russland bekommen. Also das sind so Sachen, die beleuchtet werden dann überhaupt, wie viel Desinformation im Netz in Bezug auf die Wahlen rumgeht. Da machen wir jetzt auch eine Reihe von Recherchen. Was begegnet uns bei TikTok? Was landet auch in unseren Briefkästen an vielleicht verdeckter Wahlwerbung, wo ich den Ursprung erstmal nicht sehen kann? Also wir versuchen das im Grunde genommen bei Korrektiv so runterzubrechen von diesen Metathemen, die immer wieder eine Rolle spielen, auf wie können die jetzt in diesen speziellen Wahlkämpfen möglicherweise angewendet werden. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel sowas wie AfD, sag ich jetzt mal als Beispiel, oder auch Bündnis Sarah Wagenknecht, wie viel Geld nehmen die in die Hand, um bei Social Media aktiv zu sein? Weil wir davon ausgehen können, dass sie das jetzt ganz gezielt nochmal machen, dass sie Geld einsammeln, um Social Media Kampagnen zu fahren. Das kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut in Recherchen durchdeklinieren.
Und wie sollte man am Wahltag, an den diversen Wahltagen am besten damit umgehen? Also es gibt ja zum Beispiel im Hinblick auf den Wahltag, zum Beispiel wenn man die ganzen Polls anguckt, die ganzen Umfragen, dass es die Leute zum Beispiel auch beeinflusst, wenn sie sehen, wo die stehen. Oder wenn dann der Wahltag ist, dann gibt's ja immer diese ersten Hochrechnungen und dann werden die Möglichkeiten ausgelotet, wer mit wem und was und wo. Ist das ein gesundes Verständnis aus deiner Sicht von Journalismus?
Meinst du, wenn man so viel spekuliert und
gar nichts
weiß? Ich weiß nicht, das ist nicht so richtig mein Metier, weil das ja so dieser tagesaktuelle berichtende Journalismus ist. Da kann ich eigentlich eher nur was aus Leserinnenperspektive zu sagen, nämlich dass ich halt das verstehe, dass warum man das machen will, weil man einfach ganz gespannt ja vor dem Fernseher sitzt und dann so Gedankenspiele macht. Man weiß ja, dass da am Anfang noch nichts sicher ist. Aber ich finde eigentlich auch diesen Moment, wenn man also vom Fernseher sitzt, noch so ganz klassisch, das kenne ich noch so aus meiner Kindheit. Heute wird gewählt und jetzt kommen die ersten Ergebnisse und wie sieht's aus? Das finde ich schon irgendwie toll. Man fiebert dann mit und dann rauft man sich die Haare. Oh, so viel Prozent hat die AfD. Kann das sein? Also ich finde, da wird dieses Bedürfnis schon, was heißt das denn jetzt, wird schon so ein Stück von Journalisten, die da solche Gedankenspiele da machen, schon befriedigt.
Also ich kann es emotional total mitfühlen. Also ich habe das auch so, wie sieht's denn aus? Aber gleichzeitig denke ich mir dann immer, wenn diese Interviews und so kommen, Also die sind halt so nichtssagend, so, weil natürlich tritt jede Partei an, um zu gewinnen. Es wird sich ja keiner hinstellen und sagen, so, wir haben jetzt verloren zum Beispiel oder wir machen jetzt dies und das, sondern wir müssen jetzt erstmal in Gespräche gehen und dann müssen wir schauen. Da denke ich mir immer so, warum schaust du dir das an?
Also du meinst, wenn ihr da an diesen runden Tischen alle nebeneinander stehen und dann
ja,
jeder darf ein Statement
runde Tische,
geben? Ja, also für mich ist das einfach so ein Ritual und ich glaube, es weiß doch jeder, dass die dann natürlich, jeder stellt sich hin und sagt, ich habe die Wahl gewonnen, auch wenn es ganz offensichtlich nicht so ist. Das ist aber, finde ich, von meinem Empfinden her, so wie wenn du nach einem Fußballspiel irgendwie den Trainer hast und sagst, wie war denn das Spiel? Und dann sagt er, ja, heute ist heute so und so gelaufen.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen schaue ich die Interviews auch nicht. Du hast noch ein Thema angesprochen, auf das ich kurz eingehen möchte. Wir haben jetzt ja viel über klassische Medien gesprochen und du hast auch die sozialen Medien jetzt eben angesprochen. Die spielen doch auch eine große Rolle, da müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Zwei Fragen dazu. Zum einen, welche Rolle spielt Social Media bei Korrektiv?
Meinst du als Ausspielweg oder als Recherchefundus?
Beides.
Ja, gut, also ich denke, das ist wie bei eigentlich allen Medien oder denen, die auch investigativ recherchieren. Also was jetzt das Finden von Recherchethemen angeht, ist es für uns ein sehr wichtiger Punkt. Also wir gucken uns eben an, habe ich eben schon mal gesagt, Desinformation, was findet man da? Es gibt ja zum Beispiel so eine Sache, die gucken wir uns näher an, diese Doppelgängerseiten. Wie so klassischer Identity Theft gibt es das eben aber auch, dass nicht Personen in Wirklichkeit jemand ganz anders sind, sondern eben auch so Online-Zeitungsseiten. Also dass man sowas hat, das kursiert dann oft bei Facebook zum Beispiel, dass man sagt, ach hier ist dann der Spiegel und der Spiegel schreibt das und dann sieht das aus wie der Spiegel, aber es ist in Wirklichkeit eine Fake-News-Seite, die den Spiegel kopiert. Und da gucken wir uns dann an, wer hat die programmiert, aus welcher möglicherweise russischen oder könnte auch eine chinesische Treufabrik sein, kommt das. Das lässt sich dann teilweise zurückverfolgen. Solche Recherchen machen wir teilweise. Ansonsten ist für uns Social Media auch ein wichtiger Ausspielweg. Also zum Beispiel großes Thema TikTok, weil gerade junge Leute teilweise ihren Medienkonsum ja nur noch über TikTok haben. Deswegen diskutieren wir sehr viel darüber, inwiefern müssen wir sichtbar sein auf TikTok. Wir sind jetzt als Korrektiv-Dachmarke da noch nicht so unterwegs, aber zum Beispiel das Korrektiv-Faktencheck-Team ist da sehr viel unterwegs, weil das eben halt gerade alles, was die Faktenchecker machen, im Netz spielt. Dann ist zum Beispiel unsere Jugendredaktion Salon 5 sehr viel bei TikTok unterwegs, weil also geht's eben darum, dass junge Leute für junge Leute Medien machen. Wir gucken dann, welche Themen sind eigentlich so insgesamt bei uns in der Recherche gerade groß und dann gebe ich die zum Beispiel auch der Jugendredaktion mit und sage, hey, spielt das auch mal bei euch über TikTok aus. Wir sind auch bei Instagram insgesamt sehr, sehr stark. Also als Korrektiv-Dachmarke auch. Da haben wir jetzt ein irres Wachstum erlebt. Ich weiß jetzt nicht mehr die Nutzerzahlen auswendig, aber die haben sich irgendwie mehr als verdoppelt. Also die Followerzahlen seit der Geheimplan-Recherche. Und das haben wir schon sehr im Blick, wie wir auch unsere Recherchen geschickt ausspielen über diese Plattform.
Ich dachte da auch noch zum Beispiel an diese große Geschichte mit Rezo, als er die CDU zerstört hat zum Beispiel. Und dann haben sich ja klassische Medien aufgerufen gefühlt, sich dazu auch äußern zu müssen. Also das heißt, er hatte ja nicht nur einen Einfluss auf die Leute, die Social Media das konsumiert haben, sondern auch auf die Medien wiederum, die er auch wiederum zitiert hat, die dann das Gefühl hatten, sie müssten sich rechtfertigen. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, Social Media zum Beispiel in so einem Kontext auch anzuschauen, weil jeder macht jetzt irgendwie Social Media, aber viele Medienunternehmen sagen auch, ja, so wirklich klappt's nicht und man muss so viel verkürzen und wie kriegen wir die Leute dann auf unsere Plattform? Das ist total schwierig. Deswegen, du hattest Social Media erwähnt und dass die Followerzahlen so hoch gegangen sind. Hat sich das auch in euren Website-Besuchen zum Beispiel wieder gespiegelt oder in den Unterstützer, Unterstützerinnen, die euch als Institution quasi supporten?
Ja, also wir haben sehr viel mehr Dauerspenderinnen und Dauerspender bekommen, was sehr schön ist. Also Leute, die uns freiwillig einmal im Monat Geld geben. Und wir haben, abgesehen von Instagram, auch sehr viel Seitenaufrufe mehr gehabt. Vor allen Dingen natürlich auf allen Geschichten, die irgendwie mit dem Geheimplan zu tun haben. Für uns ist aber insgesamt übrigens die Zahl der Seitenaufrufe gar nicht so besonders wichtig, weil wir ja keine Werbung auf unserer Internetseite haben. Und im Gegensatz zu, sagen wir mal, Spiegel oder so, die genau zählen müssen jeden Tag, wie viele Leute waren bei uns, weil sie das ja als Rechtfertigung gegenüber ihren Werbekunden brauchen, ist das bei uns eigentlich ziemlich egal. Wir erreichen die Leute anders. Zum Beispiel ist für uns ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit mittlerweile unsere Tagespublikation, der Spotlight. Der Spotlight ist unser Pendant zur Tageszeitung und es ist eben eine kleine Tageszeitung, die man per E-Mail als Newsletter kriegt. Der Spotlight hat jetzt mittlerweile über 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten, was sehr schön ist, weil den gibt's auch erst ungefähr ein halbes Jahr. Der hat auch nochmal einen ziemlichen Abonnentenschwung bekommen durch die Geheimplanrecherche. So, jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, warum ist uns das nämlich eigentlich egal, wenn die Leute bei uns auf die Website kommen? Die können ja theoretisch einfach den Spotlight bei sich im Briefkasten, also im Postbrief, im E-Mail-Briefkasten haben und dann sagen, und ach, das finde ich toll, ich spende. Also sie müssen gar nicht so diesen Umweg gehen über die Website.
Was sind die nächsten Pläne von Korrektiv? Wohin geht's für euch? Wohin werdet ihr euch entwickeln? Also du musst mir natürlich nicht erzählen, was ist der nächste große Coup oder was hofft man, was man als nächstes platzieren kann oder was man rausbringt. Aber wohin wollt ihr euch entwickeln? Wo soll's weiterhin gehen?
Korrektiv ist ja, wir nennen uns selber gemeinnütziges Medienhaus, mehr als nur eine investigative Redaktion, sondern wir haben mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Und die sind in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Das Verbindende ist, dass wir sagen, mit den Mitteln der Medien die Demokratie stärken. So, und da haben wir halt einmal die investigative Recherche, die Missstände aufdeckt. Dann haben wir zum Beispiel das Spotlight-Team, das sagt, wir ordnen ein, was ist das Wichtigste am Tag, damit die Leute sich in dieser Nachrichtenflut überhaupt noch zurechtfinden. Und dann haben wir eben zum Beispiel die Jugendredaktion Salon 5, bei der geht es darum, Jugendbildungsarbeit zu betreiben. Dann haben wir die Reporterfabrik für Erwachsenenmedien, Bildungsarbeit. Dann haben wir halt das Faktencheck-Team, um Fake News aufzudecken und so weiter und so weiter. Und das bauen wir alles kontinuierlich weiter aus. Also wir denken die ganze Zeit darüber nach, was können Medien noch tun, um die Demokratie zu stärken? Welche Bausteine fehlen da eigentlich noch? Jetzt sind wir im Moment zum Beispiel dabei, dass wir ein Videoteam aufbauen oder schon damit angefangen haben, damit wir sagen, dann, ne, auch du hast ja eben gefragt mit Social Media, wie erreiche ich da die Leute auch vielleicht eher mit Bewegtbildformaten, dass ich die Inhalte kürzer und knackiger rüberbringen kann. Also im Grunde genommen, dass wir strukturell ausbauen.
Liebe Annette, danke, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen hinter die Kulissen bei Korrektiv zu schauen.
Sehr gerne, danke für dein Interesse.
Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Das waren die Innovation Minutes für heute, diesmal mit Korrektiv. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Folge diesem Podcast, da freue ich mich sehr. Und du weißt ja, da freut sich auch der Algorithmus. Eine Bewertung wäre auch ganz toll, am besten eine gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least, dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.